Willkommen im Land der Noobs!
Schnall die Unterhosen an! Ja, aber Podcast!
Jetzt kommt was ihr eine Stunde Lebensfreude nennt! Weil ihr mit uns nicht merkt, wie eure Lebenszeit verbrennt! Abwechselnd wird euch kalt und heiß! Goosebumps in der Kimme, ja, aber geiler Scheiß! Gleich brennt der Busch, ja, ja! Komm bei uns nicht in die Tüte.
Na, doch.
Trotzdem ein Podcast hoher Güte.
Hallo, liebe Freunde des Jaber-Podcasts und hallo, lieber Ramonski.
Bis ich.
Oh, wie geht's, Lullerich?
Ja, wie geht's, gut, gell?
Ah, schön euch zu sehen, schön euch zu hören. Und ja, es ist, gibt allerhand neue Dinge. Meinerseits schon wieder Fortsetzung quasi von meiner neulich hier dargelegten Betrachtungsweise des Gitarreneinrichtens. Da kann ich schon wieder fortfahren. Gibt tolle Dinge. Nichtsdestotrotz, wie geht's euch?
Ja, ich bin ein bisschen durcheinander zurzeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ein bisschen strüsig, ist gerade ein bisschen viel los so. Aber ansonsten eigentlich ganz gut. Und wir haben ja schon wieder das erste Quartal hinter uns gebracht. Das macht mich ein bisschen fix und fertig.
Wie schnell kann man kaum glauben, nicht?
Wie schnell das hier. Ostern vorbei, aber es geht straff auf Pfingsten. Und da freue ich mich natürlich auch wieder drauf.
Geht straff auf Sommerpause. Ja, aber Podcast geht wieder in die Halbjahrespause.
Vor allen Dingen freue ich mich, euch alle persönlich mal wieder an einem Platz zu haben, bald im Mai. Da freue ich mich sehr drauf. Ja.
Ja, das wird sicher schön. Ansonsten, Ramonski, in Spanien oder was?
Ich bin jetzt in Spanien im Gebirge bei Algodonales, falls ihr das schon gehört habt.
Pyrenäen oder was?
Nö, das ist eigentlich noch im Süden. Nahe der Atlantikküste.
Okay.
Bisschen Gleitschirmfliegen. Hier ist Frühling eigentlich, würde ich sagen.
Ja, geil. Wie entspannt. Was hast du eigentlich für einen Zeitplan? Wann machst du denn die große Tour? Oder machst du keine große Tour heimwärts? Machst du peu à peu?
Ich bin jetzt peu à peu unterwegs, ja, richtig.
Bis in also Mai.
Ich könnte innerhalb von, glaube ich, 26 Stunden oder so, könnte ich wieder in München sein, wenn ich durchfahre.
Das will man ja aber nicht.
Ja, das will man nicht.
Also 26 Stunden durchfahren.
Nee, ich werde das jetzt so auf 4 Wochen verteilen.
Das ist auch schlau.
Hör ich daraus? Wir haben ja Probe angesetzt jetzt am 3. oder 4. Mai. Da möchtest du schon mal da sein. Ne?
Ist die angesetzt jetzt, ja?
Ist angesetzt. Das so?
Wer hat denn die angesetzt?
Zumindest ist das Zeitfenster von dir vorgegeben worden.
Es gibt echt nur diesen einen Termin.
Und ich bestätige jetzt hier mit meinerseits dem Termin, dass wir das bei uns machen können wieder, wenn alle Mann Zeit haben. Natürlich.
Nice, da sage ich dem Tokio Bescheid. Da können wir auch hier verkünden, dass wir wieder live spielen werden.
Auch das ist passiert, ja.
Genau. Oh ja.
Wir spielen bitte live im Mai. Und zwar am 11. Mai in Schmalkalden im Castle. Kommt zahlreich, es wird spaßig. Special Guest Tokio. Gut.
Das war auch voriges Jahr ein wunderbarer Abend.
Ja, genau.
Ja, auf jeden Fall.
Wir hätten auch gerne wieder im Flieh- und Wanderhoden gespielt, aber der Uwe hat gesagt, nee, ich habe Hausgäste. Die wollen keine Musik.
Wobei wir das letzte Mal uns sehr gut vertragen haben mit den Hausgästen.
Die hatten auch Bock auf Musik.
Ja, die neuen Hausgäste haben Kinder und naja, weiß ich nicht.
Ja, haben wir auch alle.
Er hat die wahrscheinlich angeschrieben und die haben gesagt, was? Musik? Live?
Gerade für Kinder was Tolles.
Das ist eigentlich zu laut.
Schon im Säuglingsalter. Also das heißt, wir haben auch noch freie Termine über den Mai. Sehe ich das richtig?
Ja.
Und am 25. Mai dann in Jena mit dem Paul zusammen, Straßenmucke, da ist der Lollerich, glaube ich, auch dabei.
Ja.
Und am 1. Juni sind wir in Oberschönau in, zur Eröffnung des Waldschwimmbads.
Yippie!
Der Saison. Vertreten.
Wir fahren die Greatest Hits ab. Wunderbar.
Ja, wir machen richtig
große Tour.
Die große Heimattour, ja.
Bis rein in den Juni. Wunderschön.
Hör ich da eigentlich raus, Rabonski, dass, wenn du sagst, wieder in München sein, dass München auch zukünftig dein Lebensmittelpunkt sein wird?
Ja, das stimmt. Ich hatte auch mit Leipzig geliebäugelt, weil Leipzig ist kulturell auch eine sehr schöne Stadt. Aber ich kann mich einfach nicht trennen von meinen geliebten Alpen. Und ich finde es dort auch sehr schön. In München und Umgebung ist wunderschönes Gebiet. Und musikalisch geht auch eigentlich recht viel. Man muss es nur finden und man muss es nur die richtige Community anzapfen. Dann geht es da auch.
Ja! Naja, die Alpen sind natürlich ein Argument. Von Leipzig hättest du es nur ein bisschen näher ins Erzgebirge, aber ich sag mal, es sind halt nicht die Alpen, gell?
Ja, wenn du jetzt Räuchermännchen-Fan wärst,
ach, du wieder mit deinen Klischees gleich.
Wäre natürlich die andere Richtung besser. Nein, ich hätte dich auch lieber näher hier, aber jo. Ihr habt ja jetzt auf jeden Fall schon hingekriegt, remote einen Workflow aufzubauen. Also von daher sehe ich diesen Sachen positiv entgegen.
Ja, Ramonski hat gesagt, der Paul hätte nochmal angerufen, hat ihm weitestgehend positives Feedback zum in der vorigen Folge vorgestellten Song überlassen. Ne? Mich hat er noch nicht angerufen. Paul, kannst du es noch machen? Wehe, du hast, kann es sein, du machst das noch, bis du diese Folge jetzt hier hörst. Dann ist es überfällig. Nee, du kannst mich trotzdem nochmal anrufen, selbst wenn du mich angerufen hast die letzten Tage. Hör dich ja immer gern. Nichtsdestotrotz, was wollte ich erzählen? Ganz kurz nur am Rande. Zum einen, ich habe kürzlich nochmal Eierkuchen gemacht, um nochmal das aufzugreifen. Ne? Ronays Rant. Ich habe den auch direkt vorher, nochmal angehört, quasi als Anleitung benutzt, um diesmal vernünftig Eierkuchen zu machen. Sie waren auch wunderbar. War euch eigentlich aufgefallen, dass in Ronays Rant die ganzen verwitzelten, Spottnamen, aber alle, die in der Folge kamen, waren alle eingebaut. Ja, vom Gipskopf über Tölpel und alles mögliche. War sehr lustig. Also lohnt sich auf jeden Fall, das sich nochmal anzuhören.
Hardcore-Fan.
Ja, geil. Ja, das ist ein richtiger Hardcore-Fan. Und er hatte mir erzählt, er hatte jemandem ganz Fremdes mal einen Podcast empfohlen von uns. Er empfiehlt ja nur ausgewählte Folgen, ja. Da kam als Anregung zurück, dass sich derjenige als neuer Hörer manchmal so ein bisschen wenig angesprochen fühlt, wenn wir ins Schwallen kommen. Es böte sich doch beispielsweise an, unseren Hörer auch im Singular, also in der Einzahl, hin und wieder zu involvieren und anzusprechen. Also lieber Hörer, ja, weil man ja selten in der Gruppe hört, also nicht liebe Leute da draußen, so wie ich das zum Beispiel manchmal gerne mache, sondern lieber Gast, nimmt zur Kenntnis, was euch Lullerich verkündet, zum Beispiel. So, das ist das eine. Ja, der Hörende. Echt, du findest das schön? Ich find's Vergewaltigung der Sprache. Aber lieber Hörer, liebe Hörerin, dauert länger.
Lieber Hörerin, also, liebe. Nee. Ja.
Naja,
okay, das wäre mal involvieren jetzt so, ja. Das muss ich mal etablieren. Das müssen wir einflechten.
Habe ich dich jetzt überfahren, Lullerich? Dabei bist du eh schon strüsig, sagst du, gell?
Nein, man merkt dies in seinem Kopf aber auch Räder die ganze Zeit.
Ich arbeite. Also ich überlege gerade, ob das. Also ich verstehe das, aber ich frage mich gerade, wie man das charmant.
Wie heißt das?
Charmant irgendwie einbindet, dass du uns da draußen jetzt schön dich auch immer angesprochen fühlst, dass sich das nicht so kacke anhört, weißt du? Aber ja, das muss ich gerade erst noch für mich sortieren. Ich verstehe den Sinn dahinter und finde das gut.
es ist ja auch nur eine Anregung.
Nein, ich glaube schon, dass das auch wichtig ist, um eine Beziehung nach draußen aufzubauen. Ja, oder wie man das sagen möchte. Aber ihr könnt uns auch einfach mal schreiben unter 666@gmail.com.
Richtig.
Das fände ich auch schon gut.
Lieber Hörer, liebe Hörerin, bitte schreibt doch mal einen Kommentar, eine Hassbotschaft, irgendwie was, entweder schön, was Liebes oder Kritik Hate. An unsere E-Mail-Adresse 666@gmail.com, glaube ich.
Das oder wir schotten uns weiterhin ab, so wie wir es halt bisher hatten. Wir bleiben in unserer,
Brotkiste.
Nationalität hier.
Genau, und wir machen die Luke halt immer einmal die Woche für euch auf.
Also die Leute können reingucken, aber
hochverschimmelt.
Aber wir hören sie nicht.
Und dann ist gut.
Hochverschimmelt.
Ja. Willst du Werbeblock noch verenden, Lullerich? Wo kann man uns überall noch supporten?
Auf Shitstagram, auf Spotify, bitte die Glocke benutzen. Auch gerne einen Kommentar da lassen und den Podcast bewerten. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ja, das wäre es auch so ziemlich auf allen anderen Streaming-Plattformen natürlich auch.
So, soll ich kurz loswerden, was ich wollte? Warum den Cold Opener mit den Noobs im Lande der Noobs? Ich habe mich heute wieder die Tage gefühlt wie so ein übelster Noob. Ne? Ich bin ja manchmal, wie soll ich sagen, eingeschüchtert von all der großen Welt des Wissens der Musik. Also je weiter man sich da vorandrängt, desto mehr weiß man, dass man nichts weiß. Und es gibt manchmal Dinge, von denen man dachte, man müsste sie längst wissen und weiß sie trotzdem nicht. Das ist dann manchmal sehr frustrierend. Ramonski, erinnere mich dran, dass wenn wir damit fertig sind, ich auch noch das Positivbeispiel erzähle, was ich dir kürzlich offenbart habe. Nee, und zum einen, also es ging nämlich los. Ich hatte ja kürzlich erzählt, dass ich mit meinem Floyd Rose Tremolo die Gitarre gestimmt habe und überhaupt eingestellt habe bis zum allerletzten. So. Und morgen fahre ich jetzt, also wenn ihr es hört, wenn du es hörst, lieber Hörer, dann war ich bereits am Mittwoch bei Thomann und gebe da meine Gitarre ab. Ich hoffe, ich habe sie wieder mit nach Hause gekriegt und lass die Bünde abrichten, damit die richtig schön geil klingt, wenn ich dann was einspiele oder Musik mache. So, und dann habe ich heute gedacht, diese Bassgitarre, die ich da habe, der Lullerich kennt sie sehr gut, weil die meisten Stunden auf dem Instrument hat er runtergerissen.
Stimmt, eine wunderschöne Fender Squire, oder?
Fender Squire E-Bass, genau. Begleitet mich schon sehr lange. Mein erstes eigens gekauftes Instrument, wir hatten darüber schon mal gesprochen, ne? Irgendwie für 4,25 Euro Stundenlohn in der Dreckchen hier Spritzgussbude im Haselgrund verdient in Ferien. Ne? Ich glaube damals 265 Euro hat der gekostet. Ein sehr günstiges Instrument und trotzdem sehr erfolgreich gewesen in unserer Musikkombo auch damals schon. Zuerst habe ich den benutzt, als ich mit dem Ramonski angefangen habe, Musik zu machen mit 16, 17. Du warst noch ein bisschen jünger, ne? Und dann hatten wir die Band und dann hat der Lullerich die ganze Zeit diesen meinen Fender Squire E-Bass gespielt, wobei er ja auch im Besitz eines Ibanez Basses war, der tendenziell, also wahrscheinlich das höherpreisigere Gerät, aber es war trotzdem immer hier der schöne von mir, der gespielt wurde. Und auch später hattest du dann sogar deinen Sandberg-Bass und hast trotzdem, obwohl du den hattest, oft auch noch den hier benutzt.
Ne? Richtig, weil er einfach vom Einspielen her tatsächlich einen wunderschönen Klang hatte, also generell auch über die Anlage oder über den Verstärker hatte der Fender tatsächlich einen wunderschönen Klang, hingegen der Ibanez eigentlich kein Live-Instrument war, weil er viel zu schwer ist, das muss man auch mal sagen, also wenn du 3 Stunden Musik abreißt auf der Bühne, ist dieses Instrument einfach zu schwer und tendenziell glaube ich auch eher was in die jazzigere Richtung, beziehungsweise. Es war ein
Jazzbass, ne? Ja.
Es war tatsächlich ein Jazzbass.
Also man unterscheidet Bässe in Jazzbass, bei E-Bässen Jazzbass und Precision Bass, ne?
Precision, genau. Und ja, die Klangfarbe hat tatsächlich nie so wirklich zu dem Sound gepasst, den wir gefahren haben und auch nicht zu der Musikrichtung. Wir hätten halt ein bisschen was Abgerotztes, Punkiges gebraucht. Oder halt irgendwie was Warmes, Dickes, aber kraftvoll mit ein bisschen Dreck drin. Und das ist der Fender tatsächlich sehr gut in der Lage gewesen, herzustellen. Deswegen habe ich den auch so gern gespielt.
Jo, der hat nämlich einfach solide sein Ding gemacht. Und ich habe mir gedacht, wenn ich, ich habe jetzt kürzlich gesehen, dass auch da die Buntstäbchen schon ziemlich runter sind, ne? Und habe gedacht, oh, steckst du noch ein, wenn du zu Thomann willst? Und lässt mal nachgucken. Es ist natürlich die Frage, ein Instrument, was vor fast 20 Jahren 260, 65 Euro gekostet hat, jetzt quasi überarbeiten zu lassen für 200 Euro. Ramonski schüttelt bereits gerade den Kopf, der Lullerich schüttelt auch den Kopf. Ja, man merkt, der erste Instinkt wäre zu sagen, das lohnt sich wohl eher nicht. Und dann habe ich trotzdem gedacht, setze ich mich mal hin. Und heute Morgen, ich konnte nicht gut schlafen die Nacht halt. Und dann bin ich heute sehr früh aufgestanden mit einmal. Und dann saß ich hier und habe gedacht, jetzt stellst du mal den Bass ein. So, Obacht. Und jetzt kommt's. Natürlich musste der Hals nachgestellt werden. Ich habe ihn erst überprüft, gell, die Halskrümmung. Und guck mit dem Auge und sehe so, ach, das sieht doch erstmal gar nicht so schlecht aus. Es stellt sich raus, nimmst du die Fühlerlehre und willst die 0,3 mm abmessen und stellst fest, es sind aber doch 0,7 oder 0,8. Also das Auge, also mit Auge kann man das schlicht nicht machen. Man muss es messen. Und jeder da draußen, das habe ich nämlich heute festgestellt, was dieser Typ gesagt hat, auch schon hier von Session Music. Der macht auch coole Videos, Anleitungen bei YouTube und so. Er sagt, er geht ihm gleich die Galle hoch, wenn immer jemanden fragt hier, wie stellst du denn eine Gitarre ein und so, und dann sagen die ja so nach Gefühl oder das so nach Augenmaß, ne? Ja. Das geht schlicht wirklich nicht. Und jeder, der das behauptet, ist echt ein Kacknoob. Zu denen ich mich auch zählen muss, bin ja bisher auch Kacknoob. Ich habe das jedenfalls heute Morgen gemacht, Halskrümmung eingestellt. So, und dann habe ich, wie sich's gehört, die Seitenlage eingestellt, richtig reingeschraubt halt, gell, die Seitenlage war viel zu hoch. Und ich dachte mir, geht das überhaupt noch mit diesen Bünden? Und ich gucke erstmal, ob der Bass überhaupt richtig funktioniert, wie der denn ist, wenn nämlich es rausstellt, sich, dass der sowieso nicht bunt rein ist. Und dann lohnt sich das bei dem billigen Instrument nicht so viel Geld zu investieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Stellt sich mal wieder raus, nach 20 Jahren ist dieses Instrument zum ersten Mal heute von mir eingestellt worden. Es ist überhaupt zum ersten Mal offensichtlich eingestellt worden. Und was soll ich euch sagen? Es ist ein richtig gutes Instrument. Es ist ja nicht so, dass billige Instrumente per se schlechter sind als teure Instrumente. Es gibt auch gute, sehr gute Gitarrenspieler, die sagen, ich gebe nie mehr als 200 Euro für ein Instrument aus. Man muss das halt eben ausprobieren. Ja, es kann sein, man trifft ein wunderbares. Meistens wird gespart an der Qualitätssicherung. Das heißt, man bestellt sich ein billiges Instrument und kann sein, eben man kriegt einen Crap. Ne? Und wenn du eben sehr teures bestellst von einer Markenfirma, die sortieren eben die nicht geworden sind, vorher aus. So, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es besser ist, sehr groß. Und bei einem billigen Instrument kann halt sein, wird nichts. Und du hast ein beschissenes. Wenn du aber das ausprobierst vorher und befindest es für gut, dann steht das einem teuren Instrument vielleicht in nichts nach. Ne? Und dann macht man eben vielleicht einen guten Tonabnehmer rein und dann hat sich der Lack. So, und das ist ein super Instrument. So, und nicht umsonst ist er all die Jahre benutzt worden bis hinten gegen. Er hat jetzt eine Wahnsinnsseitenlage. Ich stand heute Morgen da, ohne Verstärker natürlich, weil im Haus wurde noch geschlafen, und habe auf dem Ding rumgeklimpert, so, weil ich einfach eine wahre Freude dran hatte. Der spielt sich so geil, ohne Mist, und habe da am Bass gespielt und dachte mir so, das gibt's doch gar nicht. Und er ist einfach noch nie eingestellt worden. Und ich denk mir so, das kann doch nicht sein, dass ich echt 20 Jahre gebraucht habe, um mal echt diese Zeit zu investieren, 2 Stunden, um mich schlau zu machen, wie das geht, und das zu machen. Fuck, Mann, und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und wenn ich zum Beispiel dran denke, Lullerich, dein Sandbergbass, der hat immer geschnarrt, ne? Auch macht und der wusste ja nicht so richtig und dachte, macht dann noch, obwohl der ja bestimmt jetzt auch schon fast 10 Jahre alt ist. Und ich denk so, yo, fuck, wir sind echt beschissene Kacknoobs, dass wir das noch nicht gemacht haben, weil sicher ist das auch ein gutes Instrument, er muss nur eingestellt werden. Und warum sagt einem das keiner? Wenn man ein Instrument kauft, dann ist das von Werk nicht eingestellt, offensichtlich. Wenn du also einen guten Gitarrenladen hast.
In den meisten Fällen nicht tatsächlich. Ich habe nämlich hinterfragt. Ja. Ich habe doch die, habe mir doch eine Akustikgitarre. Ich will kurz intervenieren, weil wir gerade an der Stelle sind, wo das passt. Ich habe ja auch gefragt, ich wollte ja meinen Bass da abgeben. Nur habe ich nicht eingepackt, weil ich gedacht habe, Samstag und so. Das hatte ich ja kurz hier angerissen. Aber als ich dann das Instrument kaufen wollte, also die Akustikgitarre, habe ich vorher gefragt, wie sieht denn das hier aus, Leute? Welches Instrument jetzt kauf? Ist es eingestellt? Ist es safe? Und da sagt er, zumindest bei der Firma Akkord, ist es wohl der Fall, dass die Akustik getan halt durch diese Einstellverfahren durchlaufen. Also es wird geguckt, ob das Ding buntrein ist und ob die Intonation stimmt, ob der Hals richtig eingestellt ist.
Nur kurz intervenieren, Buntreinheit nicht, also Intonation und Buntreinheit. Intonation ist die Oktavreinheit, eine Buntreinheit sollte passen. Wenn sie nicht passt, kannst du es auch nicht mehr retten. Dann ist es quasi.
Dann ist es nur die Intonation.
Fehler, den du also, quasi nicht mehr retten kannst, dann. Ne? Dann okay. Sind die Buntstäbe an der falschen Stelle, dann ist Kacke. Das kannst du nicht einstellen. Aber weiter.
Ja, und da sagt er mir, das wird gemacht. Und auch bei Thomann wäre es so, dass die Instrumente kurz nochmal in die Hand genommen werden. Das kann ich mir immer noch nicht vorstellen bei den Haufen Instrumenten, die da auch in Export gehen. Und es wird kurz angeklimpert und dann geguckt. Aber ja, wenn ich wollte, könnte ich aber mit der gekauften Gitarre in dem Moment nochmal runtergehen in die Werkstatt und könnte es nochmal prüfen lassen. Ja, ich mir gedacht, ist ganz schön schwammig. Jetzt erst sagst du, Kurt macht das, dann sagst du, wenn ich es kaufe, kann ich schon nochmal runtergehen und nochmal drüber gucken lassen. Ja, was jetzt? Weiß ich nicht. So, jo,
genau.
Das ist der Fall.
Und was deswegen, halt kurz in die Hand nehmen, gell?
Ja, das ist ja nix. Also, ja,
die gucken kurz, ob keine Seite abgerissen ist, vermutlich.
Ja, und, genau. Also, die, ne, über eine Stimmung brauchen wir ja nicht reden. Nach Transport ist die ja nicht, das ist ja nichts, was ich jetzt erwarten kann. Da geht's ja wirklich um die Einstellung des Halses, die Krümmung und den ganzen Kram, die Seitenlage, ob das alles passt. Aber wir haben ja damals bei dem Sandberg nun auch gesehen, es wird offensichtlich nicht gemacht, ja.
Zumal, will ich kurz noch einführen, also die Sache mit Seitenlage und so hast du bei einer Akustikgitarre ja in dem Sinne auch gar nicht. Da musst du eine Halskrümmung natürlich einstellen. Ansonsten hast du da weniger Einstellmöglichkeiten, ja, als beim E-Instrument. Aber genau, ja, wie du sagst, vermutlich, keine Ahnung, wenn du einen ordentlichen Gitarrenladen hast, deines Vertrauens, dann macht der das vermutlich schon für seine Instrumente, die reinkommen, die er verkaufen will, dass wenn die Leute anspielen, dass die sich auch geil anspielen lassen, ja. Und dann auch schon stimmen, aber bei wahrscheinlich auch bei Thomann, jetzt nichts Schlechtes über Thomann von mir aus, aber ich glaube, in der Größenordnung, wie die Instrumente verkaufen, haben die überhaupt nicht die Manpower, nee, diese ganzen Instrumente einzustellen. Das geht gar nicht. Also im kleinen Gitarrenladen, wie gesagt, denke ich, dass sie das machen, aber also ich will jetzt denen nicht zu nahe treten. Aber ich, so wie sich das angehört, Herr Lüderich, der sagt zwar, jo, das wird mal kurz in die Hand genommen, weil es gut klingt, aber nee,
das ist ja das, was, also zu meine persönliche Empfindung nach diesem Gespräch war halt auch, wenn du das willst, machst du es entweder selber, so wie du das jetzt gemacht hast, setzt dich halt hin 2 Stunden und guckst den Tutorial an und bringst dir das selber bei, dass es funktioniert, mit den gewissen Messlehren, die du dazu natürlich brauchst, damit du es ordentlich machen kannst. Oder aber du gehst zu einem Gitarrenfachhändler deines Vertrauens und lässt es dort machen.
Ja. Es sind halt vor allem die übelsten Basics, von denen ich jetzt erschrocken war, dass ich sie auch nicht kenne. Es muss einem eigentlich klar sein. Deswegen denke ich ja, habe ich wieder gedacht, was bin ich für ein Kacknoob? Na klar, aber wenn an der E-Gitarre alle Seitenreiter, das sind hinten, wo quasi an der Schlaghand die Saite aus dem Korpus rauskommt, für dich da draußen, lieber Zuhörer, genau, wenn die in einer Linie sind, gerade, dann kannst du davon ausgehen, dass das Instrument noch nie eingestellt wurde, weil in dieser Einstellung kriegst du keine Oktavreinheit hin, weil nämlich die Saiten, wenn sie, also die dickere Saite verglichen zu der dünneren Saite an der Gitarre, unterschiedlich weit von dem Saitenreiter absteht, allein durch die Dicke der Saite eine andere Wölbung hat und deswegen später anfängt zu schwingen und deswegen automatisch weiter hinten sein muss als die andere, also ein bisschen länger sein muss als die dünnere. Und so ergibt sich da ein Versatz, der Bauart bedingt oder physikalisch bedingt einfach theoretisch sein muss, ja. Und genau, voll krass.
Ist 0,3 Millimeter bei Bass und Gitarre dasselbe, ja?
In dem Fall ja. Ich habe natürlich geguckt heute bei Fender, die was die vorgeben für ihre Bässe. Und da war von 0,3 bis 0,35 Millimeter wird empfohlen im siebten Bund, wenn du im ersten und im letzten Bund runterdrückst.
Ja. Doch, wenn ich bei dir bin, Spaldi, da hältst du mal deine Fühlerlehre auch mal drunter bei meinen Instrumenten.
Richtig, das muss man unbedingt machen. Und ich habe es, wie gesagt, heute nochmal gemacht. Das
muss auch unbedingt gemacht werden hier.
Wenn du das zweimal gemacht hast, es ist auch überhaupt kein Hexenwerk. Ja. Und im Endeffekt, na klar, man kann das jetzt auch für sich und sein Gefühl eben noch voll feintunen und noch viel mehr Zeit investieren. Aber einfach mal eine grobe Einstellung zu machen nach Herstellerangaben, wie die es empfehlen, ist auf jeden Fall schon mal 100% gewonnen, so auf die Art, ne?
Und wie läuft das bei Fretless?
Na, sicher nicht anders. Dann drückst du wahrscheinlich trotzdem den Abstand von X am Steg vorne runter oder am Sattel. Genau, wie heißt das Ding? Steg.
Steg, ja. Du hast ja dann keine Bundstäbchen mehr drin.
Ja, ich nehme an, das ist dann definiert, wo du die Seite runterdrückst und wo das hinten auch, wo einfach der Hals aufhört wahrscheinlich.
Ich habe hier drei Instrumente, Spaldi. Ich habe drei Instrumente, die drauf harren. Zumindest eins musst du mir zeigen. Und dann kann ich die anderen auch machen.
Ja, ich habe jetzt richtig Freude dran, weil tatsächlich, es macht einen großen Unterschied. Es ist richtig geil.
Ich meine, Holz dann arbeitet ja auch, ne? Also das ist, wenn ich das jetzt in der Fabrik wurde das hergestellt und dann wird es 2 Jahre später verkauft, da hat das Holz halt nochmal gearbeitet, weil Holz ist ein Naturprodukt, ne? Also selbst wenn es im Werk gepasst hat, nach 2 Jahren, passt das vielleicht einfach nicht mehr, ganz klar.
Naja, ich sag mal klar, bei einer E-Gitarre zieht der Saitensatz mit über 50 Kilo auf den Hals.
Ja. Ne?
Das ist schon was, gell? Ist schon
dann Wort, Luftfeuchtigkeit, ne? Und so
beim Zeug. Beim Bass vielleicht noch mehr. Und das Holz gibt dann einfach ein bisschen nach. Das muss dann einfach mal nachgestellt werden, der Hals. So. Gut. Ach, und das andere war, dem Ramonski hatte ich das Video schon weitergeleitet. Ich habe ein Video gefunden, auch von diesem Typ von Session Music in Frankfurt. Ist das, glaube ich, wo der Tokio auch seine Gitarren gekauft hat.
Ja, tatsächlich hat er die dort gekauft. Ich habe nochmal nachgefragt.
Ja. Ja, krass. Na, ein Video gefunden. Obacht. Gitarre stimmen für Fortgeschrittene und hab mich auf den Arsch gesetzt und dachte, verflucht. Ich spiele seit 20 Jahren Gitarre und weiß nicht, wie meine Gitarre richtig stimmt. Ja, klar, kannst du Stimmgerät nehmen und kannst jede Seite stimmen, bis es grün blinkt. Aber deswegen ist die Gitarre noch längst nicht ordentlich gestimmt. Da sollten jetzt vielleicht der ein oder andere auch noch draußen mal hellhörig werden. Ja, ich will da jetzt auch nicht zu tief ins Detail gehen. Aber es ist erschreckend für mich und beeindruckend zugleich, was man einfach manchmal für absolute Basics nicht weiß. Und wie auch die Gitarre klingt, es ist so hart, der führt's ja vor, der hat eine E-Gitarre da und der stimmt die halt im High Gain, ne? Weil man da Sachen hört, die man sonst nicht hört.
Was heißt denn das High Gain?
Na, im hochverzerrten Bereich, wie also im so Metal-Gitarre ist High Gain, also hoher Grad der Verzerrung, der Drive-Knopf,
Overdrive oder Distortion. Dann ist das gut, wenn man das macht, ja?
Naja, es kommt auch drauf an, was du für Musik machen willst. Offensichtlich muss eine clean oder eine Akustikgitarre auch nicht so präzise gestimmt werden, weil da fallen leichte Frequenzabweichungen, die sich durch die, aber das muss ich jetzt erklären, eine Verzerrung, ein Overdrive oder eine Distortion auf der Gitarre, so wie eine verzerrte Gitarre halt klingt in harter Rockmusik oder im Metal, fügt quasi Obertöne hinzu zu der Schwingung. Und diese Obertöne überlappen sich nochmal auf eine andere Art und Weise, ja, oder da fällt's mehr auf.
Weil die näher beieinander sind, gell?
Genau, weil dadurch, dass also die
Frequenzen.
Die Wellenlänge wird ja dann kürzer bei höheren Frequenzen. Und leichte Abweichungen fallen dann viel eher auf und dann kriegst du so Überlagerungen. Und wenn eben so eine Gitarre im Overdrive, in der Verzerrung, leicht nicht in Tune ist, dann gibt's richtig krasse Effekte mit dieser Zerre. Dann macht das entweder so wow, 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 wow oder zum Teil sogar wap, 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 gibt solche krassen Effekte. Ja. Und wenn du im Powerchord spielst, ja, so klingen meine Gitarren, wie der es als Negativbeispiel gezeigt hat, ne? Du greifst einen Powerchord und da ist die Quinte, ja. Aber für mein Ohr denke ich jetzt, okay, ist ja nicht schlimm. Und dann hat er das Ding richtig gestimmt. Und ich denk, fuck. Also.
Alles nochmal neu das, einspielen. Cleaning Farm Below.
Ja. Ja, eigentlich schon. Der sagt, so klingt das. Und du denkst mir einmal, oh ja, so klingt eine Gitarre, wenn ich manchmal geile Mucke höre von Profis. Ja, so voll fett. Aber voll fett klingt das. Und das andere klingt dann so,
oh ja. Jetzt weißt du, warum es
Rolling. So wie es kennst. Ja, genau, meine richtige Gitarre. Der stimmt ja. Aber die Gitarre auch an 20 Punkten, ne?
Ja,
und genau. Stimmt hier nochmal quer und hier die Seite im Flageolett mit der anderen, wo er drückt und so und hier nochmal und da und Mittelwert und dann geht so, macht er hier ein Flageolett, beim nächsten drückt er und dann tunt der nämlich anhand der, nicht unbedingt mal nach dem Stimmgerät, wobei er sagt, es ist auch ganz wichtig, dass du ein ordentliches Stimmgerät hast, was auch ordentlich präzise ist, hat man ja Folge schon mal, ja. Gell, dass da mit einmal so eine Abweichung und dann hört er quasi auf diese Schwebung und Überlagerung, wenn das so wabert, so im Sound, wah, 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 oder wap, 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 und dann manchmal, dann zieht er die Seite erstmal so ein bisschen in Bending und merkt, okay, ist jetzt zu tief, zu hoch, und dann weiß er zu tief, zu hoch, und dann zieht er sie einfach so rein, bis das aufhört, und mit einmal ist dieser Soundteppich von den zwei Seiten, die klingen, absolut safe, ohne dieses komische Gewaber, und dann brettert's richtig rein, und das klingt echt voll geil, und ja, krass. Ja, ich wusste jedenfalls bis heute nicht, wie mit der Gitarre richtig stimmt. Und ich muss mir jetzt erstmal ein ordentliches Stimmgerät kaufen. Und wenn ich morgen da hingehe, kaufe ich mir ein ordentliches Stimmgerät. Darf ich nicht vergessen, sondern gleich mit auf den Zettel schreiben. So. Und ja, dann mache ich das mal. Ich bin echt gespannt, wie meine Klampfen klingen. Und er stellt zum Beispiel, er sagt halt, na klar, so eine Gitarre ist auch gestimmt in Quarten, ne? Von der einen Seite zur nächsten. Ist immer eine Quarte Unterschied. Und dann stimmt er seine Gitarren in Quarten und Quinten, so. Die Seite mit der und wieder mal hier ein Flageolett und drückt die andere Seite da und dann stimmt der das 12-mal halt so hin und her, keine Ahnung, ich muss mir das noch 2-mal angucken, bis ich es endgültig kapiert habe, so. Was zum Beispiel gar nicht geht, sagt er, im High-Gain-Bereich sind große Terzen, also das, was ein Dur-Akkord zum Dur-Akkord macht. Der Grundton und dann 1, 2, 3, 4 Halbtöne, kommt die große Terz. Ja. Geht nie, klingt immer schräg. Du stimmst es hundertprozentig und stellst fest, klingt scheiße. Du kannst im High-Gain-Bereich keine großen Terzen spielen. Kleine gehen noch, deswegen wird es auch viel verwendet im Hard-Rock-Metal-Bereich. Große Terzen, Dur-Akkorde, eigentlich nicht, klingt scheiße. Und dann hat er gesagt, da ist nämlich dann immer die, warte, jetzt muss ich kurz überlegen, ich will jetzt nicht scheiße erzählen, die Terz klingt immer zu hoch, zu hoch, glaube ich. Nee, zu niedrig. Irgendwas, eins von beiden. Und du musst dann eben einfach eine Seite ein bisschen verstimmen. Wenn du jetzt mal nur Terzen spielen willst, dann kannst du es machen. Oder du bist cool. Die klingt zu hoch, richtig. Die klingt zu hoch, die Terz. Du musst das entweder die runterstimmen. Oder wenn du es voll drauf hast, sagt er, es gibt auch Gitarristen, die können das. Ich nehme an, Studiomusiker haben das drauf. Wenn die mit einer verzerrten Gitarre eine Terz spielen, also zwei Seiten klingen lassen mit einer Terz, ja, dann benden die einfach den Grundton ein kleines bisschen hoch. Und zwar genau so, dass es richtig fetzt. Ja.
Ach, die verändern den Grundton.
Ja, der bendet ihn dann einfach ein kleines bisschen hoch, weil sonst muss ja die Gitarre verstimmen.
Doch aber
wenn du es verstimmen würdest, die Gitarre, dann stimmt der Rest wieder nicht mehr.
Quinte nicht.
Naja, nee, die Quinte greift da wahrscheinlich gar nicht mit oder wie auch immer, dann,
ja, ja, okay.
Wenn du jetzt nur Grundton und Terz hast, ja, wie auch immer. Ja. Er hat mal irgendeinen Riff gespielt von Van Halen. Also hast du schon geguckt, das Video, ne?
Nee, nur kurz angeguckt.
Ja, guck's mal. Er hat halt mal so einen Riff gespielt von Van Halen. Das kennt man, ne? Hat man im Ohr und denkt so, ja, stimmt, das klingt so. Da sagt er, das klingt aber nur so, weil entweder die Gitarre ein bisschen verstimmt ist oder der den Grundton bendet. Sonst, ja. Klingt's halt nicht so.
Aber also ist doch jetzt eine Sache klar. Im kleinen Dörfchen in Thüringen gibt's demnächst Spaltis Gitar Garage.
Ja, da könnt ihr eure Gitarren hinschicken.
Ja, könnt ihr die Gitarren
hinschicken. Macht bitte vorher einen Termin aus unter 666, ja,
aber gmail.com. Und dann auch noch eure Recording-Files zum lieben Spalti und gucken, was draus gemacht wird. So wird's enden.
Ja. So, abschließend die Entschuldigung, dass ich jetzt schon wieder so lange geschwallt habe mit solchen Krempel, aber es beschäftigt mich und es geht um Musik und das ist ja auch gut.
Für mich war das eigentlich schon aus der Rubrik Rockwissen kompakt.
Nur nicht kompakt.
Nur halt nicht kompakt. Deswegen nehmen wir den Einspieler auch nicht.
Aber Spaldi, vielleicht werden unsere Ohren auch jetzt besser. Diese Ohren sind besser geschult auch mittlerweile. Also wir erkennen jetzt mittlerweile wahrscheinlich auch schon Cent-Unterschiede. So. Weißt du, wie ich meine? Also nicht ein Cent, aber 5 bis 10 Cent erkennen wir jetzt mittlerweile. Weißt du? Also wir sind da auch besser geworden, glaube ich, im Differenzieren.
Ja, und trotzdem habe ich gedacht, dass halt der Powerchord so klingt, gell? Wie er halt klingt, wenn ich Gain drauf habe. Und jetzt stellt sich raus, okay, er kann halt aber noch 20% geiler klingen, wenn die Gitarre richtig, richtig, richtig gestimmt ist. Das dauert zwar eine halbe Stunde oder eine Stunde, bis du richtig gestimmt hast, aber gerade für Studioarbeit sollte man sich, glaube ich, die Zeit nehmen. Ja.
Krass. Krass. Fuck. Das ist echt. Aber es ist, wie mal in einer vorherigen Folge gesagt wurde, je tiefer man in die Themen reingeht, und das ist jetzt Grundwissen, klar, was du oder was du sagst, ne? Wie stimme ich eine Gitarre richtig?
Ja, das ist schon fortgeschritten. Aber,
das ist für mich auch nicht mehr Anfänger, weil das ist schon deep drinne. Also quasi zu sagen, ich kann aus dem Instrument ja, indem ich es korrekt stimme, noch so viel oder das eigentlich rausholen, was ich brauche. Darüber denkt ja jetzt erstmal keiner nach. Niemals. Also kannst du mir nicht erzählen, dass ein normaler Gitarrenspieler am Anfang seiner Laufbahn über sowas nachdenken würde. Und auch offensichtlich nicht nach 20 Jahren. Ja, da musst du schon Bock haben, dich mit dem Thema wirklich deep zu beschäftigen.
Also ich dachte am Anfang, dass man ein Instrument braucht, was mindestens so und so viel Euro kostet. Ja. Also sag genau, mal das so ist ab 500, 600 Euro, das ist so mein erster Gedanke, so, das kann ja gar nicht klingen hier. Oder mit so einem Schrottmikro so für 80 Euro, das kann gar nicht klingen, das muss viel besseres Mikro bei. Ja. Ach, alles Irrtum.
Und dann hast du es aber nicht richtig aufgestellt, das Mikro, ne?
Das Mikro, das klingt teures. So auch scheiße.
Und es klingt halt doppelt so scheiße, wie billig ist, wenn es vernünftig aufstellst.
Ja, auch so Gesangsmikro meine ich auch so, weißt du? So,
oder so, ja.
Wo du denkst so, ja, das Mikro, also das kann ja gar nicht klingen.
Wobei, nee, da war man ja schon immer wirklich, was Mikros anging, zum Einsingen oder zum, da haben wir uns auch wirklich Zeit genommen, haben da reingesungen und haben gehört, wie hören sich unsere Stimmen überhaupt an.
Ja, und, aber singen konnten wir halt nicht, weiß ich mal.
Nein, aber wenn es schon eine Charakteristik fürs schlechte Singen hat, gell?
Alles Einbildung. Es ist Einbildung.
Aber du solltest mich... Solltest mich positive erinnern.
Ja. Hey, ich hatte es mit dem Spaldi erst. Hier, da ging es auch drum. Ich habe zum Spaldi gesagt, Spaldi, ey, ich habe das Gefühl, meine Stimme kommt nicht richtig durch. Ah ja, ich habe halt einen Frequenzgang im Mikrofon. Und der einzige Ausweg ist dann im Equalizer halt die Frequenzen, die da nicht richtig präsent sind, halt irgendwie hochzuziehen oder abzudämpfen. Das hörst du aber auch dann erst, wenn du ein paar Stimmen eingestellt hast wahrscheinlich.
Ja, genau. Und um jetzt aber nicht so negativ zu sein, ich meine, letztendlich, ich will ja sagen, ich bin ja froh. Und wenn es jetzt nach 20 Jahren ist,
ja, wieder was hier
bin lernt. Ich jetzt froh, dass ich aus meinen Instrumenten, die ich hier habe, das sind 3, die ich ständig benutze und erweitert vielleicht 4 oder 5, die Hälfte dann davon sind Eingaben vom
meine
Ramonski.
Meine
genau.
Sehe ich immer da hinten an
deine,
der Wand.
Genau, die da an der Wand hängt und dann noch die 12-seitige Akustik. Aber wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt nach 20 Jahren lerne ich, dass A, durch ganz essentiell, also nicht durch A, das Einstellen des Instruments und die richtige Stimmung, ich nochmal 20% rausholen kann aus dem Scheiß, den ich ja schon besitze. Das ist doch super geil. So, ja. Haben wieder was gelernt halt. Geil. So, wieder ein Stück weiter. Und zwar ein großes Stück. Und dann hört man immer, wie sie alles sagen, die Produzenten. Ja, shit in, shit out. Richtig. Shit in, shit out. Stimm mal deine Klampfe richtig, du Noob. So.
Ja,
selbstverständlich.
Nur wenn du nicht weißt, dass sie gar nicht richtig, gell? Das musst du erst mal rausfinden.
Ja, eben. Du musst erst mal rausfinden.
Ja, ist doch gestimmt. Nee.
Ja, nee.
Aber nicht richtig.
Ja. Du weißt einfach nur nicht, wie man eine Gitarre richtig stimmt. Ja. Weil du Noob bist. So, ja, man ist jedenfalls Noob. Das zum einen, aber ich wollte ja auch eine positive Geschichte kurz erzählen. Ich mache heute die Folge alleine voll, Leute, tut mir leid, gell?
Ja, das ist aber auch okay.
Einmal wieder, naja, wenn der Spaldi halt schon mal was
Nein,
zu erzählen hat, gell?
Grad. Ja, nee, du brennst halt auch gerade extrem dafür und das ist vollkommen okay.
Ja, pass auf, hatte ich hier zu Hause von meiner Freundin Besuch, ne? War eine da. Leiterin der Musikschule. Hier in einem in der Kleinstadt, in der Gegend. Und macht das beruflich, ne? Die hat Musik studiert oder Musikpädagogik oder also sie hat Musik studiert. Spielt seit, was weiß ich, wie vielen, wahrscheinlich auch seit Jahrzehnten in Bands und macht hauptberuflich Musik. Und die war nämlich an dem Tag auch bei Thomann mit ihrer Schülerin und die haben Studiomonitore gekauft für die Schülerin. Die ist 18 und die will dann, wie sie sagte, da ihre Sounds zu Hause übereinander legen und ja gucken, dass das ein bisschen auch klingt wie im Radio. Und haben sich halt für ein günstiges Modell entschieden. Klar, das Mädel ist 18. Und nur deshalb habe ich überhaupt angefangen und habe gesagt, okay, es ist auch eh viel wichtiger, als viel Geld für Monitore auszugeben, zu gucken, dass sie vernünftig aufgestellt sind, weil das macht halt ungefähr mindestens 50% vom guten Klang nachher
geht
aus.
Geht übrigens auch für HiFi-Anlagen im Wohnzimmer. Ne?
Im Wohnzimmer.
Okay. Richtig. Hört gut zu, Leute. Du da draußen, falls du eine tolle HiFi-Anlage hast, dann stell sie bitte vernünftig hin. Ja, genau. Und dann habe ich zu ihr gesagt, naja, komm mal kurz mit und habe sie mal kurz hier in mein kleines Räumchen genommen, was ich Studio nenne und habe gesagt, das ist halt nur wichtig, kannst du ihr nochmal sagen, ich weiß ja vielleicht nicht mit 18, wichtig ist halt das Stereo-Dreieck und habe ihr kurz ein paar Sachen genannt und da steht sie halt da und guckt mich so an.
Unwissend.
Und winkt ab und sagt, naja, meine zu Hause, die stehen ja unten auch auf dem Fußboden, die habe ich so angewinkelt, die kommen unterm Tisch, strahlen die hoch, das höre ich ja auch alles. Dann habe ich gesagt, ja, das stimmt, aber du hörst halt noch ganz viele Sachen zusätzlich, ne, im Raum. Du hörst halt deinen Raum, den hörst du mit, das kannst du gar nicht ändern. Und da ist das Problem, dass der viel verfälscht von dem, was du eigentlich hören willst. Und wenn du es dann woanders hörst, klingt es anders. Und die hat mich einfach überhaupt nicht für voll genommen. Und ich hätte halt erwartet eigentlich, dass jemand, der so viel Erfahrung mit Musik hat und in Bands schon seit Jahrzehnten spielt und was auch immer, die ist ja nochmal 15 Jahre älter als ich gewesen, und hauptberuflich Musik macht, dass die mir glaubt, wenn ich ihr kurz was von Akustik erzählen will, dass das eine Rolle spielt, ja, wenn man abhören möchte. Und die hat mich nicht für voll genommen. Und dann hat so, naja, meine stehen unterm Tisch so auf die Art. Hauptsache, sie hört was. Die kann sie einfach auf den Tisch stellen, habe ich gesagt, so. Und ich habe ihr dann hier was von meinem Filz erzählt, der hier auf der Tischplatte liegt und die Erstreflexionen schlucken soll und die Absorber links und rechts und oben an der Decke.
Was sind da für eine
Fritzspalte? Bevor sie halt noch irgendwie 200 Euro mehr ausgibt für irgendwelche Boxen beim nächsten Mal, dann lieber mal 200 Euro in Raumakustik investieren. Nee. Sie hat dann so abgewunken, gesagt, ja. Oh. Und halt, ich habe halt an ihrem Blick gesehen, dass sie dachte, okay. Jetzt. Voodoo-Schwalle Hans. So. Naja.
Aber das sollte dir ja schon wieder eine Bestätigung sein.
Und da ist mir klar geworden, dass viele Leute auch Fachidioten sind. Und was uns schon ein bisschen mittlerweile auszeichnet, ist, dass wir so interdisziplinär arbeiten, dass wir wirklich in so viele Fachbereiche jetzt in Kontakt kommen, wenn wir hier Musik machen, was eigentlich 5, 6, 7 Berufe sind, für die man einzeln studieren kann und 40 Jahre Erfahrung sammeln kann, ja, und wir da überall schon so ein bisschen unsere Fühler drin hatten und ja doch nicht ganz blöd sind. Und es auch Profis gibt, die aber Fachidioten sind. Und die so Fachidioten sind wir nicht. Und natürlich können wir nie alles lernen, was es da draußen gibt, leider, aber wir sind schon auch nicht mehr so ganz doof. Auch wenn wir nach 20 Jahren immer noch nicht wissen, wie man eine Gitarre richtig stimmt. Aber zumindest habe ich es jetzt erkannt. Und das war jedenfalls ein Lichtblick. Das wollte ich sagen.
Lieber Hörer Obacht, bestärk doch bitte mal unseren lieben Spaldi, dass er sich
schon wieder, ich krieg noch Höhenflüge.
auf eine Plattform sich anmeldet und sich euch zur Verfügung stellt. um euren Schissel zu mal zu hören, wenn er Bock drauf hat. Er kann natürlich vorher hören und sagen, nee, das Zeug Scrap brauchen wir gar nicht. Jetzt anfangen, nehme ich es nochmal auf. Aber ich möchte gerne, dass ihr ihn beflügelt, sich da hinzusetzen und da mal den Weg zu gehen, weil ihr hört gerade selber, es gibt genug Idioten da draußen, die euch ein X für ein U vormachen, obwohl sie das studiert haben. Und mit dem Spaldi habt ihr einen, der das mit Herz und Seele macht und so gut, wie er es eben verstanden hat und so gut, wie er es eben schon adaptieren kann, macht. Und das hört man. Und ich glaube, der gehört dahin. Also pusht ihn ein bisschen. Wenn es der Ramon und ich nicht ganz alleine schaffen, brauchen wir ein bisschen Hilfe von euch so. Da sehe ich unseren lieben Spaldi einfach.
Apropos Fachidioten. Trifft man auch im reellen Leben immer wieder? Also falls ihr ein Experte seid auf irgendeinem Gebiet und es gibt aber in eurem Umfeld auch Experten sozusagen, also ihr seid zum Beispiel in der Montage tätig und es gibt aber auch einen, der sich irgendwie im Büro oben irgendwas ausdenkt, was du umsetzen musst, dann bist du der Experte für die Montage und ihr zwei, also der sein Vorgesetzte, ihr könntet eine Einheit bilden und Synergieeffekte schaffen. Aber oftmals
plötzlich würde
so,
was
dass,
funktionieren, genau.
Aber oftmals ist es so, dass diese zwei Parteien so gegeneinander, also die reden nicht miteinander sozusagen. Also die einen wissen, wie Montage geht, die anderen wissen vielleicht, wie man es schneller oder was weiß ich, kein gutes Beispiel jetzt, aber wenn diese zwei sich jetzt einfach unterhalten würden, gell, dann würde einfach jedem geholfen sein. Und daran scheitert so viel immer.
Genau, dann redet man übereinander so, oh, der hat doch keine Ahnung, was hier
ja,
was
genau.
Ist.
Oftmals ist da das Problem, dass nicht dieselbe Sprache gesprochen wird. Ja, ein Ingenieur oder Zeichner versteht vielleicht in Anführungsstrichen die Bauernschleue des doch simpler denkenden Monteurs, der sagt, ey, du musst hier nicht noch drei Winkel reinbasteln, sondern wenn du eine Lasche machst, dann ist das safe, so und fertig und wir haben zwei Bohrungen und nicht 500, nur weil du gemeint hast, du wirst jetzt hier fürs Konstruieren bezahlt. Das versteht er natürlich nicht, der Ingenieur. Der fühlt sich dann auf den Slips getreten.
Ja, aber nur wenn es einer ist, der sich so über allen erhaben fühlt. Wenn es so eine Person ist, nur dann fühlt er sich auf den Slips gelegen.
Ja, das wird man ja, das
wenn er anders ist, dann würde er sagen, oh, danke, das ist eine gute Idee.
Jetzt trifft man ab in Sachen, aber da könnte ich auch noch ganz viel, weil das kriegt man ja auch schon beim Studium ein bisschen mit beigebracht.
Was
oder
denn?
Ein bisschen weniger. Oder ein
ja,
bisschen
du lass
mehr.
Uns doch die drei da Minuten überziehen.
Da überziehen
ist nicht so schlimm.
Ich finde, es kommt immer drauf an, wie man seinen Beruf beigebracht bekommt. Also sei es jetzt ein Ingenieur oder sei es auch der Monteur oder der Typ, was auch immer. Wenn man natürlich so rangeht, dass man dem beibringt, ja, nur aufgrund von euch funktioniert überhaupt vieles, dann werden die schon nach dem Studium sagen, okay, ich lasse mir natürlich nichts erzählen von dem, weil ich habe doch den viel höheren, haben wir alles schon erlebt.
Das wird dir im Studium aber nicht so beigebracht, das wird dir dann hinterher beigebracht wenn du rauskommst aus dem Studium und bist dann so in der Firma,
genau,
wo dann oben so. Die sich als die besseren Leute fühlen, ja, genau. Da
aber auch, kann ja auch zu Gruppendynamiken innerhalb des Studiums kommen, währenddessen da auch andere Studiengänge sind, die vielleicht als minderwertig gehalten werden, während hingegen der Ingenieur natürlich so viel zu tun hat. Oder ich mache es jetzt nur fest am Beispiel des Ingenieurs, um Gottes Willen, nicht weil du einer bist, lieber Ramon, aber ja, es ist so vieles im Argen, was so viel einfacher gehen würde, wenn man zusammenarbeiten würde und gemeinsam einfach Erfahrungen austauscht und die nutzt. Aber wir machen uns das Leben, wie so oft, gegenseitig schwer. Und das ist das Problem an der ganzen Geschichte.
Ja, und der Schlüssel zur Weisheit ist es grundsätzlich, Kritik an- und ernst zu nehmen und nicht als Affront gegen sich zu betrachten. Ja? Beleidigt sein, weil jemand sagt, du, das hast du jetzt falsch gemacht, ist total bescheuert. Man sollte eher sagen, hurra, ich bin schlauer geworden.
Ey, aber ja. ich finde, wenn du sagst, du hast was falsch gemacht, finde ich, ist schon mal eigentlich keine gute Kommunikation.
Der Ton macht die Musik, genau. Jetzt kommen wir hier noch. Kritik ist nur dann vernünftig, wenn ich sie auch vernünftig dem anderen gegenüber auf Augenhöhe platziere.
Das
und nicht von oben herab und nicht von unten hoch oder irgendwie. Da gehört nämlich auch viel dazu.
Du hast recht in der realen Welt, Aber nur weil da es schon im Argen liegt, dass Leute eben prinzipiell Problem damit haben, Kritik abzukriegen. Wenn es ganz normal wäre und keine Emotionen in der Geschichte gäbe, dann wäre es auch nicht schlimm, jemanden frei raus sagen, du hast verkehrt. Das ist, es geht so, also es geht besser, anders geht's besser. Dann spart man ganz viel Aufwand im Reden. Aber du hast natürlich recht, man muss ja auf den anderen Menschen, der nun mal Gefühle und Emotionen hat, Rücksicht nehmen. Und deswegen fängt man immer erst mit einem Lob an. Sandwich-Methode, Ramonski weiß auch, wie es geht. Bei mir wendet das nie an.
Ich sag ihm hinterher dann, Spaldi, ich hätte jetzt eigentlich erst ein Lob geben müssen. Aber.
Ja, der sagt dann, schickt er immer noch, ich glaube, der hat extra schon angefertigt, die Sprachnachricht. Ihr könnt sie ja nicht abspeichern, Ramonski. Die kommt dann immer hinterher. Ach, ich wollte ja eigentlich erst noch was Loben sagen, aber naja, du warst wieder nix.
Weißt du, die 95%, die halt richtig geil sind, die erwähne ich schon gar nicht mehr beim Spaldi, weil ich vermute, dass er selber weiß, aber vielleicht auch doch nicht. Nicht weglassen, gell, Spaldi?
Ja, Bauchpinselei. Ist schon klar. Ja, man pinselt sich ja immer mal, lässt man sich auch gerne mal einen Bauch pinseln. Ja. Natürlich, ich merke es auch immer, der Ramonski, ich schwall ja auch nur klug hier daher und sage, nee, man muss Kritik einfach so nehmen und daraus lernen. Aber natürlich tut sie immer erst weh. Und auch wenn der Ramonski sagt, das ist scheiße, dann denke ich, ach du Arschloch, hab mich eine Stunde hingesetzt und hab den Scheiß mir ausgefeilt. Und jetzt kommst du und machst es schlecht, du Widerling.
Oh, hi, oh, hi.
Und dann denke ich, aber eigentlich hat er ja recht. Und dann muss es eben besser werden. Er hat ja recht, das muss besser werden. Und das Gute ist, am Ende mache ich es anders. Und es wird tatsächlich besser. Und dann denke ich, ach, gut, Ramonski, dass du gesagt hast, gell? Ja. Und so ist ja immer, wenn wir zusammen das machen, ne? Aber das ist ja schön so.
Lasst noch was auf die Nah-am-Chin-Liste packen. Für diese Woche.
Ja, es muss auch mal überzogen werden hier. Und, schon die zweite lange Folge. Ich wünsche mir Mistreated von Deep Purple.
Und der Spaldi hat festgestellt, die Woche, dass es echt richtig geile Songs von Dio gibt, die ich noch nicht kenne. Das gibt's doch nicht. Ich habe sehr viel Neues kennengelernt diese Woche. Und ich wünsche mir deswegen von Dio All the Fools Sailed Away.
Ja, und mich erwischt er auf den kalten Fuß. Ich habe gerade momentan nichts da. Wenn jetzt jemand noch einen zweiten hat. Oder ich reiche nach, Ramon.
Ja, reichen wir nach, dann packe ich ihn drauf. Wird hier
es
nicht
gibt erwähnt. Ja nichts Schlimmeres als kalte Füße.
Beginne strüßig und ende.
Aber Ronay, unser treuster Hörer, der hat ja den Überblick über die Nah-am-Chin-Playlist.
Genau, der kennt sie auswendig. Von A bis Z.
Ja, der schickt dir deine Mail und schreibt rein, was noch nicht auf der Nah-am-Chin-Playlist ist.
Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Dir, lieben Hörer, wünsche ich einen guten Start in die Woche oder ein schönes Wochenende oder wo auch immer du bist. Freue er sich, diesen Podcast gehört zu haben.
Genau, lieber Mensch, lass dich nicht spalten. Bis zum nächsten Mal. Hau rein.
Lieber Hörende, bleib, wer du willst. Ciao.
Das war wieder allerhand, das war wieder allerlei. Doch jetzt habt ihr es geschafft, ja, aber Podcast ist vorbei. Das war wieder allerlei, das war wieder allerhand. Wir hören uns nächste Woche, steckt den Kopf nicht in den Sand. Wir lassen euch schon nicht im Stich.